Ton?
Ton? Hier? Okay. Also ich bin May und Frank kennt ihr ja. Und wir stellen euch heute die Seidenstraße vor. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon mal reinkommen, so dieses gelbe Rohr, was außen an der außen an der Fassade liegt, aufgefallen.
Ja, die Frage war natürlich, was machen wir eigentlich mit diesem Rohr? Also was soll dieses Rohr? Wir sind insgesamt 2 Kilometer davon. Von denen liegen jetzt so ungefähr 1100 Meter schon im Gebäude. Und einige Leute haben schon gefragt, so ein bisschen Wasserproblem in dem Gebäude. Ja, unerwarteten Regenmengen klarkommen. Nein, es handelt sich um ein Netzwerk.
Und zwar um ein Rohrpostnetzwerk. Warum der schöne Name Seidenstraße? Die Seidenstraße ist ein Netzwerk von Handelsrouten. Das existiert schon ziemlich lange, das existiert auch heute noch. In der Tat war es auch nie so, dass ein Kaufmann praktisch die ganze Seidenstraße bereist hat, sondern das lief immer über Zwischenhändler. Auch heute noch wird darüber geschmuggelt. Drogen gehandelt.
Alternative Logistik aller Art.
Sicherheit war schon immer ein Problem auf der Seidenstraße.
Deswegen fanden wir, das ist ein guter Name für die Rohrpost.
Also es wurden. Genau, also es wurden nicht nur Güter gehandelt auf der Seidenstraße, sondern es wurden auch Kulturen dadurch verbreitet, auch Krankheiten.
Also alles Probleme, die wir im Kleinen hier denn wiederfinden.
Und unser Netzwerk besteht also aus besagtem Drainagerohr. Hier sehen wir 2 Kilometer auf Rollen aufgewickelt.
Das sind also 50 Meter pro Ring. Der wichtige Punkt ist, falls ihr zu Hause das nachbauen wollt, mal im Hackerspace, es gibt dieses Drainagerohr einmal mit Löchern. Ohne Löcher ist das, was ihr wollt. Was heißt genau das hier? Ungefähr ein Euro pro Meter.
Und für den Betrieb benutzen wir Staubsauger. Und zwar so Industriestaubsauger, die sowohl saugen als auch pusten können. Da vorne steht einer. Mit einem Anschluss, also für das Drainagerohr, das ist so ein typisches Abwasserrohr, das graue da, was man da sieht, das ist so ein paar Adapter und dann kann man das schön aneinander stecken. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie kommt man auf die Idee, eine Rohrpost mit Drainagerohr zu betreiben? Und in der Tat war das nicht unsere Idee, sondern das gab es schon mal, und zwar dieses Jahr auf der Transmediale im Haus der Kulturen der Welt. Und zwar haben die Telekommunisten sich das ausgedacht, es hieß Otto, aber da werden sie euch gleich selber was drüber erzählen, und zwar für die Telekommunisten haben wir hier Gianni Barreto und Jeff Mann.
Hello, Hamburg. We are absolutely delighted to be here. It's been a very crazy year, and it all started in Haus der Kulturen der Welt with our largest project, the most cumbersome project to date. And it was 1 kilometer of tubing that you just saw. And when I came in last night and I was hearing this, I was so happy. It was a wonderful flashback. I'd like to thank the CCC for inviting us here, and May Lien's Kronemann's inspiration in having invited us here. That's really a great honor, and we're very flattered and to see how this new and improved version of Octo, distributed, open sourced, open hardware, it only gets better. This was the original capsule, as you can see, a little cardboard there, and now we have 3D technology. Really nice. That was our original intention. We failed in our crowdfunding seed launch, and so we were very happy to say, okay, well, let's just go open source. So I'm here actually to thank everyone. This is a kind of like an Oscar prize. Thank you very much to CCC, Frank Rieger, May, Georg Zedlar, and all the hackerspaces that worked on this. and for keeping the Octo idea alive. And of course, the team of Transmediale that also had the faith in us in bringing this very cumbersome project forward. The curators, Tatiana Mazzichelli and Christopher Gansing, I don't know if they're here today, and the team at Transmediale and Raum Labor, and Serviu for helping us create the wonderful terminals and the technology involved. I'd like to thank our Octo Girls, this were our debugging crew. Because, as I said, we didn't have this great technology that CCC brings. We had no LED and no onion routing in ours. And they were the, oh, there it is, yeah. And so if it wouldn't be for them, it would have been a great disaster. But anyway, yeah, and without much ado, I'd like to present my great chief technologist to talk about the virtues and pleasures of pneumatic transfer. Thank you very much. Enjoy. And now our crowdfunding video, just so you can go back a little bit, almost a year ago today.
System together with humans and art and so on, something that can't really be separated. I mean, there has always been technology, there has always been art, as long as there has been humans. It's unthinkable to even have humans without art and technology. And there's huge history of art and technology influencing each other and influencing people. These paintings are both French paintings. They're quite separated in time. You might think that not a whole lot has changed in the last 300,000 or 30,000 years, but of course, a lot of things have changed because now we're living inside basically technology. I mean, we're completely surrounded and close with it. We're not in the forest anymore. We're in this kind of second nature technological systems. And we have a very intimate relationship with technology. Some people have been talking about a new aesthetic, about seeing things through the eyes of technology. But, you know, this has been happening already for a century. Technology is always not only reflected who we are, but informed and actually create who we are. There's a kind of liveliness of machines and artifacts and a kind of social interaction between them that is, like I say, more kind of a holistic system. So that's kind of the some of the things that interest me, the whole world of objects, technological devices, and the things that we're the sort of the new forest, the forest 2.0, the savanna version 2. And this sort of chaotically evolving ecosystem and a very organic, looking at the kind of the organic nature of the machines and thinking about people could sort of commune in a way with technology in the same way people used to talk about communing with nature. Is that possible also in this new type of environment? How does technology feel? Back in the 90s when I lived in Toronto, I started something called the Art Robotics Group to explore these kind of questions. And specifically focusing on physical objects and interactions, not just the flat point-and-click kind of screen. This took place at a place called InterAccess, and this was a kind of proto hackerspace in Toronto, but specifically for artists. I also did a series of telepresence dinner parties. That's not Richard Stallman, that's Dimitri Kleiner there, speaking through talking fish. Around the same time, I also got quite interested in these tubes. And I was making different sorts of artworks and exploring just the nature of what. I don't really know why I was so interested in them, but they're just interesting somehow. I started connecting them with vacuum cleaner motors. These were flexible tubes, so they could move around and make really interesting movements by controlling the vacuum cleaner motor. It actually had a MIDI-controlled vacuum cleaner motor that I could run from the computer. I built this. Yeah, this is back in the late 90s. This one is a sound sculpture, and you might recognize these plastic drainage pipes. So, exploring not so much the usefulness of these things, but the imagination, like what, there's this other layer that nobody really intended to put there. Nobody who designed these plastic pipes intended them to be used for anything other than draining water, but you know, they have a real personality. One of the central ideas about technology is this infinite idea of infinite progress and things just getting better and better all the time through technology. And that also lets us think about technology as being a slave, as being a robot, which is the Czech word for worker or slave. The other side of this is very dystopian way of looking at technology and being afraid of it escaping and getting a hold of us and taking over. But technology, I think, can also just be more everyday and playful. This is another of the connected, in this case, a picnic. I think I'll just skip over that, actually. I like to call what I do abstract industrialism. And the last few years I've been working on a project looking at all these kinds of different sorts of technologies and spaces, ruined spaces, things that have lost their function, things that don't have their purpose anymore, their technological, what they were designed to have. When you strip that away, there can be some really interesting things left over. Very organic things, very charismatic things. Spaces that you don't really know exactly what their purpose is, or maybe it's just been forgotten. It was kind of a dream. But beautiful spaces, beautiful objects and instruments, physics labs, and even gas stations, and control rooms, domestic situations, and ruined spaces, cabinets and conduits, air, fans. I'm a big fan of fans. I can't sleep at night. I have to have an electric fan on at night or I can't sleep. Machines of all sorts. And of course, these incredible networks of pipes and conduits. So, Telecom Houston, the collective, was invited by Transmodality to produce the Octo project for back when Pluto was a planet version of Transmodality. And Dimitri Kleiner invited me to collaborate. Ready for that? It was based on the idea of the Aurora Post. This was something we had all been interested in. We'd all been talking about it. Telecom Houston used to have an office in the Telegraph Amt in Berlin, and in the cellar was these remnants of the Berlin Aurora Post system. Again, very beautiful, beautiful things, even though they were not functioning anymore. We also looked at, because of the back when Pluto was a planet theme, looking back over the last, say, 100 years, and different sorts of designs were part of the inspiration. Jonas came up with this great video, which we've seen. I'll just jump over that. I had a lot to live up to after this wonderful video, and this is what I came up with. This is the very first version of the central processing unit of the Octo packet controller system. We demonstrated that. It went over very well. We were able to, we discovered we could send cans of beer. We did some further tests. Out the windows, cans of beer up two stories. Wow. A long and arduous search for different sorts of capsules that would work. The proper vacuum cleaners. I see you went with the yellow one. We kind of went with the silver shop. And so we got to work on creating a little bit better looking feel. Very preliminary sketches here. But it started to shape up into something based on all of these kind of images of the technology. These were the end stations. These were produced by Ram Labor, the architecture agency who helped immensely putting together the installation. This was my more or less final design for the central unit, the PC71. Is that right? P7C, P. And that also took a little bit of inspiration from the place itself, the Haus der Kultur und der Welt, where the Transmedaille is. That's the one on the right there. Really interesting kind of modernist mid-century design. Also on the lifeguard station on the left. And so we proceeded to install these yellow tubes everywhere in the Hakkaile. And it was quite a lot of work. Installing the central unit, hooking up everything. Our system was very centralized, and you can hear more about the ideas behind that at the workshop. tomorrow. We had to make some modifications, last minute modifications due to airflow problems, but basically it all sort of came together pretty well. And here we are. And it worked. Just run through these, almost done. And great volunteers, great everyone helping this, the Realm of War end stations. And of course, the mail art project that CEO mentioned was a great addition to the whole thing. And we had some really beautiful capsules that were works of art in themselves and through the system. There was also telephones to communicate with the central station to take care of the routing. And of course, this is Dmitry Kleiner and Burukaliv. They'll be with all the telecom. He's been at the workshop tomorrow. Encourage you to come because there's lots more to say about Octo and the story behind it. And we really are looking for investors.
Ja, das Finanzierungskonzept für Octo ist ja leider gescheitert. Und deswegen haben sich die Telekommunisten entschieden, das Werk Open Source zu stellen. Und der Grund, weswegen jetzt weswegen Jeff so weit ausgeholt hat und mit Kunst angefangen hat, war, dass das Ganze tatsächlich auch einen künstlerischen, konzeptuellen Hintergrund hat, nämlich Open Art. Also Open Art ist das Prinzip Open Source angewendet auf Kunst. Sprich, das Konzept wird sozusagen zur Technologie, zur Infrastruktur und damit auch zum Hacking-Tool bzw. zum hackbaren Tool. Und Octo war sozusagen die Version 1.0. Und Seidenstraße, wie ihr sie heute seht, ist die Version 2.0 Beta.
Also Beta deswegen, weil es da noch einiges zu tun gibt, da kommen wir gleich drauf. Die wesentlichen Unterschiede, ich nutze übrigens dieses Mikrofon deswegen, weil der Stream sonst nicht kein Audio hat. Die wesentlichen Unterschiede, wie ihr gesehen habt, ist, das System der Telekommunisten, das Octo-System, war ja mehr an der Idee einer zentralen Telco orientiert. Also es gab eine Switching Station und alle Rohre gingen dahin.
Genau, also man hat sozusagen die Zentrale angerufen per Telefon und gesagt, Zentrale, ich möchte bitte verbunden werden mit Stationen. Genau, und dann wurde wie im Anfang des Telefons umgesteckt. Und bei uns ist das eher, wir bauen sozusagen das alte Internet nach.
Also die Idee ist halt, es gibt halt ein dezentralisiertes Mesh-Network, durchaus auch geboren aus der Not dieses Gebäudes heraus, was einfach viel zu viele Brandschutzzonen aufweist. Brandschutzzone heißt, da sind so Türen, da darfst du kein Rohr durchlegen. Was ein bisschen doof ist, deswegen gibt es häufiger Stationen, die in der Nähe von Brandschutztüren sind. Und zwar links und rechts davon und dazwischen muss man manuell übertragen.
Da kommen wir aber nochmal drauf zurück, wie man das macht.
Und ihr erinnert euch noch so an die Mailbox-Zeiten mit Store und Forward? Da sind wir jetzt ungefähr. Es gibt jetzt auch ein Adressierungsschema, was Routing-Protokoll geeignet ist. Wir haben aber noch keinen automatischen Router. Also wir denken so, naja, dieses Jahr Seidenstraße 2.0 Beta, nächstes Jahr vielleicht eine 2.0 und seit Cam können wir dann eine 3.0 machen mit automatischen Routern und ein paar mehr Kilometer, war so die Idee. Das heißt, das Konzept ist darauf angelegt, dass es viel größer sein kann, als es jetzt hier ist. Deswegen sind auch ein paar Sachen ein bisschen overengineert, wie zum Beispiel unser Routing und Addressing Scheme. Das Netzwerk entwickelt sich dynamisch, das heißt, es kommen Stationen dazu, es fallen Stationen weg. Manche Stationen sind laggy, wenn man niemanden Bock hat, eine Kapsel von links nach rechts zu stecken. Andere werden populärer sein, weil sie populäre Dienste anbieten zum Beispiel. Und das Singling ist ad hoc, das heißt, es gibt zwei Modi. Der eine ist, wenn man nicht weiß, dass da jemand ist, der ein Decktelefon hat. Und der andere ist, wir haben Inband-Signaling. Wenn man nämlich in dieses Rohr reinruft,
jede Menge Möglichkeiten, deckt, VoIP oder
Oder eben besagtes Umweltsignaling.
Nämlich die Denial-of-Service-Attack. Das funktioniert natürlich. grundsätzlich. Wenn man ans andere Rohr eine pustet und da einfach Druck macht, dann ist die Seidenstraße lahmgelegt.
Also wir befinden uns hier gerade noch in dem Status, wo wir so ein We are all friends hier im Network betreiben. Also so ähnlich wie SS7 bei den Telcos, ihr kennt es.
Was wir allerdings jetzt schon sagen können, wir haben mehr Bandbreite als das NOC. Braucht 80 Sekunden für 1 Terabyte, da sind wir schneller, und zwar auf allen Strecken.
Also allen Strecken, die wir verlegt haben.
Falls ihr jetzt selber so eine Kapsel bauen wollt, mit vielleicht noch mehr Daten reinpassen oder whatever, gibt es die schnelle und billige Möglichkeit mit einer 1,5 Liter PET-Flasche. Die passt genau da rein, schneidet man an 2 Stellen auf, nimmt den Mittelteil raus, kann dann die Nachricht reintun, am besten auch LED-Fluid gleich reinwerfen, dann hat man auch die Beleuchtung gelöst. Dann so ein bisschen eindrücken, dass man das untere Teil in das obere Teil stecken kann und dann nochmal zur Sicherheit mit Tape umwickeln. Adresse drauf. Und dann geht man am besten zur Teststrecke, die ist in Saal 3, und zwar hinten rechts neben dem Radon, betrieben von Chaos in Kaiserslautern und CCC FFM. Genau, das ist so eine PET-Flasche. Ja, also die gerundeten Ecken sind wichtig, damit es nicht stecken bleibt. Gewicht so ungefähr 500 Gramm geht auf jeden Fall. Es gab aber auch schon Testläufe mit einem Laubbläser, der schafft 1 Kilo. Also eine volle 1 Liter Wasserflasche. Maße sind ungefähr 85 mm plus minus ein paar Millimeter mal ungefähr 180 ist so die Obergrenze. Es kommt ein bisschen drauf an. Mit gerundeten Ecken funktioniert besser. Und hier fehlt natürlich das Wichtigste noch.
Genau, also alle Kapseln, die wir transportieren wollen im Seidenstraßennetzwerk, müssen beleuchtet sein. Ihr habt gesehen, warum. Zum einen sieht einfach viel cooler aus. Und zum anderen hilft es beim Debugging. Also wenn man doch mal einen Kurvenradius irgendwo zu eng gewählt hat oder eine Kapsel stecken bleibt, weil sie zu scharfe Ecken hat oder zu schwer ist, dann sieht man einfach, wo sie hängen bleibt. Ohne Beleuchtung hat man keine Chance. Das heißt also, definitiv immer eine schöne fette LED reintun, ein Throwy irgendwas, was dazu führt, dass man diese Kapsel lokalisieren kann, wenn sie irgendwo im Rohr hängen bleibt.
Das hier ist die Deluxe-Version aus dem Protolabs. 3D gedruckt in einem 24-Stunden-Druckgang aus Glow-in-the-Dark-Filament. Da sind unten Spraycans drin. Und das sollte eigentlich so funktionieren, dass wenn man die Spraycan reinmacht, dass es dann automatisch, also dass das Licht automatisch dann angeht. Und natürlich ist auch das Open Source. Und ihr könnt euch da die Daten runterladen und selber nachbauen. Danke, Protofunk. In der Teststrecke bekommt ihr auch euer C5-Zertifikat, Chaos Communication Congress Certified Capsule. Und alle Kapseln müssen natürlich zertifiziert sein. Das Zertifikat gibt es beim Seidenstraße Assembly, wo die Teststrecke ist.
Ja, ganz wichtig, keine Mateflaschen. So, wirklich, wer da eine volle Mateflasche oder eine andere Glasflasche reinsteckt, muss das Rohr hinterher auslecken. Auch wenn Schaden drin sind. So, da kennen wir keinen Spaß. Wirklich, Plastikflaschen, alles prima, keine Glasflaschen. So, weil die Sauerei ist elendiglich und wenn es kaputt geht am anderen Ende, also die Kapseln entwickeln einen ordentlichen Speed, ihr habt es gesehen, wenn die da rauskommen. Das ist leider ein unkalkulierbares Risiko, also bitte wirklich keine Glasflaschen und schon gar keine vollen Glasflaschen.
Die To-Do-Liste ist noch lang. Wir haben zum Beispiel geplant, eine Spirale zu legen, wo man durchlaufen kann für die Eingangshalle, wo dann auch der Anschluss von oben von den Coffee Nuts aus dem vierten Stock runterkommt. Die Routing-Protokolle und die Adressierung stehen noch nicht final, beziehungsweise ändern sich natürlich auch ständig. Aber baut mehr Kapseln, sendet Sachen, sendet Nachrichten, probiert es aus, benutzt das Netzwerk. Ja, dann würde ich jetzt noch um einen ganz fetten Applaus bitten, und zwar für Pat. Ja, im Prinzip ja. Nur wir kommen da, also dieses ganze Projekt ist, also um mal so ein bisschen den Skalierungsfaktor zu verdeutlichen. Als ich dieses Rohr geordert habe, diese 2 Kilometer, bin ich danach so nach Hause gelaufen. Und dann fiel mir so auf, so ich bin jetzt gerade eine halbe Stunde lang gelaufen. Das waren ungefähr 2 Kilometer. Das heißt, wir haben ungefähr eine halbe Stunde Rohr bestellt. Und die müssen halt verlegt werden. Ich kann euch übrigens auch sehr eine Wanderung entlang der Seidenstraße empfehlen.
Und also im Prinzip haben wir genug Rohr, um irgendwie die wesentlichen Strecken halb duplex zu legen. Allerdings ist der Aufbauaufwand doch ein bisschen größer gewesen, als wir so gedacht haben. Und deswegen ist es momentan halt eben nicht mit Sender- und Empfangsleitung, aber die nächste Version.
Ja klar, ich denke halt da über die 3.0.
Genau, also für 3.0 wollen wir natürlich getrennte Sender- und Empfangsleitungen und vor allen Dingen wollen wir Full-Auto-Routing haben. Also es gibt da schon so lustige Designs mit Linear-Routern und Revolver-Routern und solchen. Also wenn ihr da Spaß dran habt, so wie gesagt, kommt im Assembly vorbei. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun, wo man echt viel Spaß haben kann. Das ist auch so eines der Kernfeatures des Projekts, das ist zwar ganz schön stressig, weil es echt ganz schön viel ist, aber es macht zwischendurch auch immer wieder so einen Höllenspaß, wenn man da so eine Kapsel durchs Rohr zwischen sieht.
Ja, wenn Maschinenbauer bisher das Gefühl hatten, sie könnten mit dem Kongress nichts anfangen, hat sich das, glaube ich, geändert.
Mir sind gerade noch ein paar Leute eingefallen, die ich noch gar nicht erwähnt hatte. Vergessen habe, mich zu bedanken. Nee, die Aufbaukoordinatoren natürlich. Julius. Onion Routing habe ich vergessen. Onion Routing prinzipiell geht natürlich so, man muss drei Hops-Punkte haben, also drei Punkte, wo man weitergeroutet, weitervermittelt wird. Es gibt da ein Konzept für eine Low-Tech-Version. Da würde man sozusagen die finale Adresse ganz unten drauf schreiben, darüber den nächsten Switching Node mit undurchsichtigem Malerkrepp und so weiter und so fort, sodass jede Station jeweils den ersten Layer abpeelt. Das schützt natürlich nicht davor, dass jemand alle Layer abpeelt und sie danach wieder draufklebt. Deswegen gibt es da verschiedene Lösungen. Also es war zum Beispiel Siegellack im Gespräch. Damit würde man zumindest erkennen, wenn die Kapsel aufgebrochen wurde. Das ist, aber auch das löst natürlich nicht das Verschlüsselungsproblem. Aber da ist Wetter auf eine Idee gekommen.
Ja, die Idee ist quasi, das Onion Routing Device aus Tor kennen zu implementieren, indem jede Station einen Schlüssel hat und man verschlüsselt einfach nur für die jeweilige Station die nächste Adresse, sodass man nicht die übernächste Adresse entschlüsseln kann. Also quasi die Verbindung von digitalen und analogen. Noch eine Idee war, ein Display auf die Kartusche zu tun, sodass die Kapsel sagt, wo sie hin will und sich das beliebig ändern kann. Und Sensoren in die Kapseln einzubauen, sodass sie merken, wenn sie an der Station angekommen sind, erst dann ihre Adresse, also ihre nächste Adresse anzeigen. Und noch eine Idee war, diese so eine Labyrinthdose zu bauen, also eine Puzzledose.
Genau, das ist dann halt für die Verschlüsselung.
Das ist mehr Verschleierung, aber nein. Also ihr seht, da ist noch eine ganze Menge Luft für Spaß im Spiel zu haben. Und wie gesagt, das ist ein Beta-Projekt. Wenn jemand tolle Ideen hat, dann kommt zum Assembly und macht sie einfach. Es gibt da noch genügend Spaßpotenzial. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Oder? Ja, eine haben wir noch.
Eigentlich zwei Fragen. Punkt A gibt es schon eine RFC. Punkt B, könnt ihr die Adressierung vielleicht nochmal ganz kurz erläutern?
Also RFC entsteht im Wiki. Es gibt auch sozusagen kein offizielles, aber es ist natürlich eine gute Idee, eins zu schreiben. Und die Adressierung funktioniert so, es gibt Stationen, wo man davon ausgeht, dass dort jemand ist, der routen möchte. Die haben also quasi ist die erste Ziffer oder der erste Name, also zum Beispiel Knock oder Himmel oder was auch immer. Die haben Nummern und Namen und die haben Unterstationen, die über sie zu erreichen sind, also die nicht vermitteln, sondern nur einen Endpunkt haben. Der optische Unterschied ist ganz einfach, irgendwie die Stationen, die erste Adressierung sind, da kommen mehrere Rohre an und Endpunkte kommt nur ein Rohr an, das heißt, da kann man nur hin und wegschicken, aber nicht woanders hin.
Ein Beispiel, wo man sich das angucken kann, ist im Übrigen Saal 3, also da ist die C-Base, der Switching Node. Und hinten das Assembly ist nur ein Endpunkt, da kommt nur ein Rohr raus. Wobei, ich weiß nicht, hat sich das inzwischen geändert? Haben die noch eine Leitung?
Ja, dann sind wir, glaube ich, mit der Zeit durch. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen macht bitte mit. Vielen Dank.